Und herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Mein Name ist Sarah und hier komme ich mit Menschen ins Gespräch, deren berufliche Wege sich durch interessante Schlenker auszeichnen. Ja, und die Schlenker meines heutigen Gastes haben ihn tatsächlich bis in den Weltall geführt. Bislang auf jeden Fall seine Stimme. Ich freue mich, euch heute Alexander Maria Fassbender vorstellen zu dürfen. Er ist Space Coach, das heißt, ihm werden die Astronauten zugeschaltet, wenn sie im All einen kühlen Kopf brauchen und in Extremsituationen ihren inneren Halt bewahren müssen. Dass er genau der richtige Mann dafür ist, wird schnell klar, wenn man seiner Geschichte lauscht. Denn auch er ist in seinem Leben mit vielen extremen Situationen konfrontiert worden. Situationen, die auch seine Spurenwechsel tief geprägt und beeinflusst haben. Tatsächlich ist sein berufliches Repertoire mit der Arbeit des Space Coach jedoch noch lange nicht erschöpft. Neben dieser Tätigkeit ist er auch Unternehmer, Autor, Speaker, Mentor und Coach für Menschen, die hier auf der Erde Unterstützung brauchen. Als er vor vielen Jahren Psychologie studierte, sich zum Krankenpfleger ausbilden ließ, Medizin studierte und für die Bundeswehr viele Einsätze im Ausland tätigte, hätte sicher auch er nicht daran gedacht, irgendwann eine eigene Beratungsfirma zu gründen und später sogar Space Coach zu werden. Wie es dazu gekommen ist, welche Rolle seine besondere Fähigkeit der Mustererkennung spielt, was Asperger damit zu tun hat und was er durch berufliche Tiefschläge gelernt hat. Darüber und vieles mehr kommen wir jetzt ins Gespräch. Lieber Alexander Maria Fassbender, ich möchte dich ganz, ganz herzlich begrüßen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Ich freue mich tierisch auf das Gespräch jetzt mit dir und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über deine Spurenwechsel zu sprechen.
Ja, schönen guten Morgen, Sarah. Ich freue mich total. Ja, bin sehr gespannt, was da kommt.
Ich auch. Lieber Alex, du hast in deinem Leben bereits viele Spurenwechsel durchlebt und bevor wir da in die Tiefe gehen, würdest du dich und deinen Weg den Hörern schon mal kurz vorstellen?
Ja, das ist natürlich immer schwierig in der Kürze der Zeit, was für mich zu sagen, aber ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Ich bin geboren worden, wie jeder andere Mensch natürlich auch, aber ich habe die Kindheit und alles andere in meinem Leben so ein bisschen als Asperger-Autist bestreiten dürfen. Das hat mich sehr geprägt, weil ich in einer Zeit groß geworden bin, wo das eben noch ein bisschen verrufen war oder eben nicht so der Brüller war, sagen wir mal so. Ich habe einige Sachen studiert, unter anderem Medizin und Psychologie. Das hat mich natürlich massiv geprägt irgendwo. Und irgendwann habe ich dann eben auch, ich habe auch sehr viele Auslandseinsätze gemacht. Ich war lange bei der Bundeswehr, habe sehr viel humanitäre Sachen gemacht, habe auch sehr viele sogenannte Schicksalsschläge in meinem Leben erlebt. Und irgendwann war dann eben beim Asperger so, dass ich auf einmal Emotionen leben konnte. Das hat dann mein Leben nochmal verändert. Und irgendwann bin ich dann zu den Astronauten gekommen und mache jetzt seit 2012, da entstand die Idee, und seit 2014 betreuen wir diese Astronauten und das ist so mal so der Schnelldurchlauf für ganz galaktisch oder lichtgeschwindigkeitmäßige Leute. Vielleicht auch noch so, wer bin ich oder sowas oder was zeichnet mich aus? Einer meiner Hobbys ist einfach oder meiner Stärken in meinem Job, ist, dass ich diese Wörter oder diese Wörter, die Menschen mir sagen, zerpflücke. Das heißt also, wenn ich das Wort Spurwechsel gehört habe, war es sofort bei mir, dass ich sagte, ja super, da ist nicht das ganze Wort nur drin, sondern das Wort Spur ist da drin enthalten. Innerhalb von Spur gibt das Wort pur. Das heißt also, ich bin echt irgendwo, ich bin greifbar für Leute. Viele sagen ja auch das pure Leben oder sowas in der Richtung. Und dann ist das Wort Wechsel auch noch drin, ne? Und den Wechsel, das ist ein sehr interessanter Begriff oder interessantes Wort. Wechsel ist für viele Leute, ich wechsle Geld, ja. Aber ich wechsle auch etwas anderes. Ich kann wechseln, wenn man so will, ja. Ich bin also wandelbar auf einer gewissen Art und Weise. Und das Wort Echse ist eben drin. So, und wenn du die Echse nimmst, die ist ja auch nochmal anders, ne? So. Und an deinem Gesichtsausdruck jetzt gerade sehe ich, oh Gott, da hast du noch gar nicht drüber nachgedacht, so ungefähr. Und das ist eben einer meiner Stärken, dass ich dann eben vorher normalerweise sagen würde, was bedeutet denn für dich das Wort Spurwechsel, ja? Dann sagst du mir aber was ganz anderes und dann zerpflücke ich dir dieses Wort und dann sitzt mein Gegenüber da und sagt, da habe ich ja nie dran gedacht, das ist ja komplett anders auf einmal. Und dann sage ich, ja, und was bedeutet Spurwechsel jetzt? Und dann bekommt Spurwechsel eine neue Bedeutung. Und nicht, weil ich dir was gesagt habe oder weil ich dir was vorgegeben habe, sondern nur, weil ich diesen Input reingeworfen habe und dann fängt dein Gehirn an und fängt sofort an zu reagieren und sagt, hey, das ist auch interessant, pur, ey, hab ich gar nicht gedacht, pur ist cool, was macht die Echse da drin? Und so, ne? Also ich sag ja nur, was ich da drin sehe. Ich sag ja nicht, was du damit machen sollst. Und das ist eine große Stärke von mir und das bezeichnen die Leute bei mir immer Wahrnehmung.
Ich habe gerade einen riesen Smile auf meinem Gesicht.
Ich auch.
weil ich das wirklich toll finde. Du hast also im Spurenwechsel drei Sachen gefunden. Also du hast zum einen die Spur, das Pure, den Wechsel, die Wandelbarkeit, vier Sachen hast du gefunden und die Echse,
genau.
die sich ja auch wandeln kann. Die
es,
ist
es
ja
gibt noch fünftes, ne?
Sag's mir.
Uhr. Das kommt von der Urzeit, ne? Dass das etwas sehr, sehr alt schon ist. Ne? Der Mensch hat immer etwas. Es gibt ja dieses Urzeitgehirn, ja, Steinzeitgehirn, was viele sagen. Das wird ja mit UR geschrieben. So fängt das ja alles an. Es ist also alt, es ist eingewachsen. Also der Mensch braucht Spurwechsel. Wenn er es nicht macht, hat er ein Problem. Er braucht diesen Wechsel, weil wenn du mal in die Steinzeit zurückgehst, die Leute haben ja auch die Höhlen gewechselt, ne? Die sind ja nicht immer in einer Höhle geblieben. Die wussten warum, ne? So. Und sie mussten ja auch den Wildwechsel beobachten, also den Spurwechsel. Wenn sie das nicht getan haben, haben sie auch ein Problem. Und das ist in unserem Gehirn drin. Das können wir gar nicht leugnen. So, und wenn Menschen zu mir kommen und sagen halt, ich mag mich aber nicht verändern, Herr Fassbender, ich so, ich habe das auch nicht vor, sie zu verändern. Also wenn, dann machen sie das ganz schön selber. Also ich gebe nur Input, ich gebe Inspiration, wenn überhaupt. Aber den Rest machen die selber.
Echt und greifbar, pures Leben, wechseln können, wandelbar sein. Wo sind da für dich in deinem Leben die Andockpunkte? Wo hast du damit Erfahrungen gemacht? Und erstmal so.
Ja, ich habe, viele in meinem Alter haben einiges erlebt, das mag auch sein und das ist auch vollkommen korrekt so und das macht einen zu dem Menschen, dem er heute ist, unabhängig vom Job oder so. Ich habe einige sogenannte Schicksalsschläge erlebt, wo man wirklich aus der Spur gerät, ja, oder wirklich aus der ganzen Fahrbahn rausgeworfen wird und eigentlich eine Änderung macht von 180 Grad. Und diese Spurwechsel, sag ich mal, könnte man seinem schlimmsten Feind manchmal nicht, ne? Also der eine oder andere vielleicht schon, aber ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Ich würde das auch meinem schlimmsten Feind nicht gönnen. Aber es wirft einen schon aus der Bahn, ne? Also ich sag mal so als Beispiel, so die klassischen Sachen, das sind finanzielle Geschichten, das sind Existenzsorgen, das sind aber auch, dass du dann gesagt bekommst, du hast noch 6 Wochen zu leben oder sowas, oder du hast einen schweren Autounfall und du liegst quasi kopfüber auf dem Dach deines Autos, das Dach ist aber platt gedrückt, ist in so einer Mulde drin und du hörst von außen bayerische Feuerwehrleute, ja, die von außen sagen, oh, der ist hier, ne? Das hat schon nicht überlebt, gell? Das ist gar nicht möglich, dass sie das überlebt hat. Und du versuchst da mit deinem Finger irgendwie so leicht zu klopfen und auf einmal ruft so ein Feuerwehrmann von außen, da klopft jemand, oh, das müssen die Hunde sein, die haben es überlebt und so. Und du denkst dann auch so, nee, ich hab's überlebt, Leute, und die Hunde auch. Also und das sind so Sachen, die werfen dich eben aus der Bahn und ich habe eben gelernt, sehr früh in meinem Leben gelernt, und das hatten wir im Vorfeld ja mal kurz besprochen, dass es sowas gibt wie ein göttliches Känguru, so nenne ich das immer. Wenn man auf bestimmte Dinge nicht hört, oder nicht hören möchte oder hören kann, dann neigt der Körper vom Gesamt her, weil wir sind ja Körper und Geist, wie man so schön sagt, dann neigt dieser Körper eben dazu zu reagieren, weil der Geist sagt, wir kriegen den nicht in die Richtung, wo er sollte, wir kriegen den nicht dahin, was er eigentlich könnte. Also mit Talenten was zu tun, mit Fähigkeiten. Und dann kommt dieses göttliche Känguru zum Schluss und sagt, okay, jetzt verpassen wir dir mal einen, damit der mal zur Ruhe kommt. Vielleicht kapiert das dann. Und da gibt's eben, wenn man den Känguru kennt, ne, und das schlägt mit seinen, das kann sich ja auf dem Schwanz abstützen und dann haut das ja mit den Vorderpfoten oder den Beinen sozusagen, knallt dem anderen einen, ne? Das kann er kräftig tun, dann fliegst du richtig ein paar Meter weit. Also ich habe da mal Leute gefragt, wie stark kann so ein Känguru sein? Die sagt, oh, da kannst du schon ein paar Meter durch die Luft fliegen sozusagen, wenn man es mal genau betrachtet, wenn er sich richtig erwischt. Das ist ja die Waffe, die einzige Waffe, die ein Känguru hat, ne? Mit dem Schwanz schlagen oder am Schwanz abstützen und zuschlagen. So, und dann kann dieses Känguru schon mal richtig wehtun. Und das habe ich ein paar Mal erlebt in meinem Leben und die ersten Male habe ich es nicht verstanden. Und dann habe ich aber durch meine Reflexion und auch durch das Umfeld habe ich immer mehr auf einmal verstanden, okay, also wenn so Kopfschmerzen sind, dann musst du mal einfach fragen, woher kommen die? Die müssen nicht immer einen medizinischen Hintergrund haben. Klar haben alle einen medizinischen Hintergrund, aber das ist nicht der Auslöser, ne? Das ist immer die Frage, was ist der Auslöser? Und als Medizinstudent lernst du eben Ursache, Wirkung. Wenn du das versuchst hinzukriegen im normalen Leben, bist du raus. Weil die reine Ursache-Wirkung bringt dir gar nichts. Du musst den systemischen Zusammenhang erkennen. Und das habe ich irgendwann angefangen zu lernen oder durfte es lernen und habe es auch verstanden und verinnerlicht. Da hat mir dann der Asperger geholfen als Mustererkennung. Ja, ich habe dann angefangen, das, was ich sonst mathematisch gemacht habe, eben in Mustererkennung auf den Menschen zu projizieren. Das hat mir dann geholfen in meinem Job, aber auch für mich selber natürlich, diese Schicksalsschläge gut zu überwinden, gut zu überstehen. Und dann kommst du immer weiter. Und dann, wenn dann das Leben nochmal gekommen ist und sagte so, nee, wir machen jetzt wieder, also rechts sind wir jetzt lang genug gegangen, wir gehen jetzt mal links. Also vollkommen in andere Richtung auf einmal, ja. Dann sagte ich immer, okay, da scheint jemand irgendwie was anderes vorzuhaben, was auch immer. Dann habe ich da reingefühlt, reingehorcht, geguckt und habe gemerkt, jo, kannst du gehen. So, wenn ich versucht habe, mal trotzdem weiter rechts zu gehen, als Beispiel, ist auch sofort dieses kleine Känguru oder größere gekommen, habe ich eine verpasst. Also lerne draus, freunde dich mit Kängurus an.
Die wollen dir was sagen.
Genau, also bei mir heißt das Känguru, ne? Das kann jeder anders nennen.
Dankeschön. Wenn wir jetzt nochmal auf Spurenwechsel gehen und wirklich ins Berufliche eintauchen, muss ich sagen, gab es einen Zeitraum, der ist für mich so besonders herausgestochen. Und das ist der Zeitraum, wo du ungefähr Ende 30 gewesen bist und eine Beratungsfirma gegründet hast. Und dann quasi mit 28 Jahren Inhaber dieser Beratungsfirma geworden bist und mit 29 Jahren, muss man sagen, kometenhaft quasi zum Millionär aufgestiegen bist, um dann quasi ein Jahr später, wenn ich das richtig verstanden habe, tief in Schulden zu stürzen. Das Ganze irgendwie passiert durch einen Betrug deiner damaligen Geschäftspartnerin und dann kommt eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn einem sowas passiert, wie rappelt man sich da auf und kommt zum einen persönlich wieder auf Spur, aber auch beruflich wieder auf Spur?
Ich weiß das noch gut, ich habe meinen 30. Geburtstag gefeiert, da war alles noch in Ordnung und zwei Monate später war alles vorbei. Und denkst du auch so mit 30, große Party gefeiert, mit vielen Leuten, aber jetzt nicht so, dass ich es rausgehauen habe oder sowas, ja, sondern mich haben die Millionen nicht so interessiert, in Anführungszeichen, ne? Sondern das war einfach das war schön, du konntest deiner Freundin mal einfach irgendwo hinfliegen oder sowas. Das war der Luxus, den ich mir gegönnt habe. Sie war Spanierin und wir sind einfach mal morgens nach Barcelona zu ihren Eltern gefahren und haben da gefrühstückt oder sowas. Warum nicht? Das waren ja auch andere Zeiten damals und das war der Luxus, den ich mir gegönnt habe. Aber ich bin jetzt kein Riesenauto gefahren oder habe mir ein Haus gekauft oder sowas. Das habe ich damals nicht gemacht. Dann wirst du irgendwie, kommst aus dem Weihnachtsurlaub wieder und hast quasi einen Tag nach, du bist abends wiedergekommen und am nächsten Morgen steht die Polizei schon vor der Tür mit Staatsanwaltschaft, Durchsuchungsbefehl. Wie im Film, ne? Wie im Film. Also auf der Treppe standen irgendwie 7, 8 Mann mit Körben in der Hand und mein einziger Gedanke war, was ist denn hier los ungefähr? Und morgens um 7 auch. Also die kommen nicht um 10, die kommen um 7. Und dann stehst du da und dann habe ich erstmal nur, die Hunde meiner Freundin mussten sich beruhigen, weil also die waren so ein bisschen schärfer Cockerspaniel, die wollten immer gleich die Jungs da sonst was. Aber die haben es recht humorvoll genommen, die waren auch sehr nett, muss ich dazu sagen. Also das muss ich auch dann nochmal bestätigen. Und dann war es so, dass ich dann auch meinen Anwalt Gott sei Dank frühzeitig bekam und ich habe dann gefragt, darf ich meinen Anwalt rufen? Ich habe keine Ahnung, was sie wollen. Ich weiß überhaupt nicht, worum es hier geht. Und aus dem Durchsuchungsbefehl, Beschluss, steht nicht viel drauf. Es steht drauf, wir haben die Anordnung, sie dürfen durchsuchen und dürfen alles mitnehmen, was sie wollen, so ungefähr. Und dann habe ich, die sagten dann auch gleichzeitig, okay, wir dürfen jetzt auch, wir haben so ein eigenes Bürogebäude gehabt, Ich hatte ja damals 40 Mitarbeiter, ne? Das war ja kein kleiner Laden oder sowas. Angestellte, ne? Also nicht freie Mitarbeiter, Angestellte. Ein riesen oder relativ großes Gebäude. Wir suchen parallel auch ihre Firmenräume. So, und dann dachte ich so, okay, was geht denn da ab? Und dann war mein Anwalt dran, der hat dann mit dem gesprochen, mit dem Staatsanwalt, der dabei war und so weiter. Und dann sagte der, okay, hast du irgendwas bei dir im Haus, Unterlagen von der Firma? Ich sag minimal vielleicht, ne? Haben den gegeben und dann erklärten die das auch, war freundlich, hab die Unterlage gegeben, die haben nichts durchwühlt, gar nichts. Also es war relativ easy. Hab dir den Unterlagen gegeben und dann sagte der zu mir, also wissen Sie, ich glaube Ihnen, dass Sie nichts wussten, weil so viele Menschenkenntnis habe ich. Also ich bin gerade schockiert, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Und dann kam halt raus, dass meine Geschäftspartnerin, wir hatten damals das war so nach der Wende, ne? Da war ja viel Fördermittel für wenn man da Gebäude gebaut hat und so weiter. Da haben viele Menschen investieren wollen und sich dran bereichern wollen. Und wir haben da eben so Konzepte entwickelt, wo man dann in sozialen Wohnungsbau investieren konnte. Und dafür haben die Leute dann sozusagen uns das Geld vorüberwiesen. Wir haben dann die Grundstücke im Rahmen der Stadtgemeinschaft gekauft und haben dann die Leute zweitrangig und erstrangig eingetragen. Und so konnten die Städte das finanzieren, weil die hatten damals ja kein Geld im Osten. Und das war eigentlich ein super Konzept, aber dafür haben die Leute dann natürlich auch Geld gegeben. Und das mussten sie normalerweise auf ein Notar-Andor-Konto überweisen. Und meine Geschäftspartnerin hat es verstanden, dass die Leute eben nichts darauf überwiesen haben, sondern ihr das Geld geschickt haben. Und wenn du in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts bist, also für die Leute, die jetzt Rechtswissenschaft studiert haben, werden sich jetzt freuen und sagen, also selber schuld, Idiot. da ist es eben bei einer GbR alten Formates sogar so gewesen, dass du, also ist heute auch noch so, aber damals war es noch schlimmer, dass du zum Beispiel jetzt Blödsinn bauen kannst, haust ab, ne? Und ich bin übrig und ich hafte für alles. Mit meinem gesamten Vermögen. Mit meinem Privatvermögen auch. Das ist in der GmbH anders, wie wir alle wissen. Und das zur Vorgeschichte, damit man ein bisschen versteht, was ist da passiert, warum lässt er sich mit so viel Geld ein und so. Und und dann kam das Geld irgendwie zusammen und dann hat sie da genug gesammelt, irgendwo innerhalb von einem Jahr und keiner hat es gemerkt. Und das war sozusagen das Ende. Und dann läufst du erstmal, und das prägt natürlich, dann läufst du erstmal rum, du hast kein Geld mehr, alles ist gesperrt, alles ist gepfändet, alles ist beschlagnahmt erstmal, noch nicht mal gepfändet. Also eine Beschlagnahmung ist viel schlimmer als eine Pfändung, weil eine Beschlagnahmung ist von heute auf morgen und du kommst nicht ran. Ja, eine Pfändung ist, da kannst du noch verhandeln oder so. Ich habe damals, der Freund meiner Mutter hat mir dann aus der Patsche geholfen, der hat dann erstmal Strom bezahlt. Ich hatte kein Geld mehr für nichts, für Strom, für Gas, für Wasser, Miete, alles war weg, gar nichts. Die Mitarbeiter konnten nicht bezahlt werden, die Konkursmasse war nicht gesichert, Insolvenz damals gab es nicht und so. Und dann musst du, und dann läufst du eigentlich durch die Stadt und jetzt muss man wissen, damals habe ich ja noch keine Emotionen gespürt. Das heißt, ich bin eigentlich sehr, wie sagt man, steril und kopflastig durch die Gegend gelaufen. Ich konnte mich nicht, ich war nicht wütend, ich hatte keinen Ärger. Wenn Leute mich gefragt haben, wenn du diese Frau jetzt vor dir hättest, was machst du mit der, was soll ich mit der machen? Ich würde sie fragen, warum hat sie das gemacht? Ja, aber du musst sie doch an den Hals gehen, an die Gurgel gehen und so. Nee, sag ich, will nur wissen, wieso hat sie es gemacht? Weil es gab keinen Grund, ich meine, sie hat super verdient, sie war beteiligt und so weiter. Ich habe das nicht gespürt. Ich habe zwar geweint, aber ich wusste nicht, warum ich weine. Ich habe geweint und habe es nicht gespürt. Und das war viel schlimmer im Nachgang, wenn ich das so jetzt von der heutigen Sicht aus betrachte. Weil ich ja auch sowas wie Ohnmacht gespürt habe. Ich habe gespürt, dass Menschen oder habe gedacht, dass Menschen mit dem Finger auf mich zeigen, nur weil ich über die Straße gehe und einkaufen gehen will. Ja, und ich habe auch Leute gehabt, die sind vor meiner Haustüre gestanden und wollten mich überfallen nach dem Motto, du musst doch Geld haben, du musst das doch gewusst haben, du kannst doch jetzt hier nicht so ruhig sein und sonst was machen. Und das prägt einen, das ist ein Spurwechsel, den du, da brauchst du lange für, den zu verdauen. Ich habe 4 Jahre gebraucht, um da rauszukommen, also 4 Jahre gebraucht, um damit umzugehen und das auch zu verstehen. Ich habe in den 4 Jahren gelernt, Recht haben ist nicht Recht bekommen. Ja, das ist ein Riesenunterschied in Deutschland. Andere Länder natürlich auch. Und ich habe vor allen Dingen gelernt, und das ist auch für die Zuhörer vielleicht sehr wichtig, es ist vollkommen idiotisch, wenn jemand zu dir sagt, nimm dir Zeit. Die nimmst du dir sowieso. Ob das jemand sagt oder nicht, spielt keine Rolle. Und das Zweite, was ich immer schlimm fand, war, jetzt ist aber mal gut, reiß dich mal am Riemen. Ne? Wenn du in sowas drin steckst, dann sind genau die Sachen, die du nicht hören willst, weil die machen es nur noch schlimmer. Die besten Freunde, die ich damals hatte, oder die besten Sätze für mich waren immer so, du machst das schon, das klingt auch ein bisschen doof, aber das funktioniert wirklich gut. Ja, oder was können wir tun, dass du damit rauskommst oder schneller rauskommst? Und ich meine nicht jetzt Geld geben, das ist leicht, das können viele vielleicht.
Da geht es gerade um so eine emotionale Komponente, ne? Also genau, dir da emotional auch durchzuhelfen durch diese Zeit.
Naja, wenn du jetzt Emotionen spürst, und das ist ja heute der Fall, damals nicht, ne, dann hast du ja mit Dingen zu tun wie Ohnmacht. Ja, du hast mit solchen Situationen, das sind ja Krisen, das sind ja nichts anderes als Krisen, was wir heute auch mit der Pandemie kennen. Und heute sage ich dann immer, du musst lernen, das zu akzeptieren. Das musste ich damals auch. So, aber mit ohne Emotionen. Heute ist es anders. Die Akzeptanz, wenn du Emotionen spürst, ist unglaublich schwer, weil du immer wieder sofort in den Gedanken kommst, warum ich, warum jetzt, wieso das, ja, da kommen Glaubenssätze hoch, die waren schon längst alle weg, das geht den meisten Menschen auch jetzt in der Krise so, und wenn du das akzeptiert hast, dann kannst du analytischer vorgehen und kannst sagen, okay, welche Strategien kann ich machen, welche Pläne kann ich machen, wo kann ich angreifen, wo kann ich hinschauen und so weiter, dann wird die Sache auf einmal interessant. So, und das hatte ich aber damals nicht. Das Problem war dann, das war ja Ende 94, Anfang 95, und als ich gerade so weit durch war und auch wir eine vernünftige Einigung mit den Gerichten vollzogen haben, das heißt also, wir saßen dann beim Staatsanwalt, auch das ist eine sehr interessante Geschichte, wenn du beim Staatsanwalt sitzt, in Augsburg war das damals, die waren dafür zuständig, und sitzt mit deinem Anwalt da, der Staatsanwalt sitzt da und dein Richter sitzt da. Das ist keine Verhandlung, ne? Das ist einfach nur so eine Art von Gütetermin, wird man heute sagen, sondern das war ein Besprechungstermin sozusagen, hieß das damals. Und das war ja nicht ein zivilrechtlicher Termin, das war ein strafrechtlicher Termin. Ne, wenn du bedenkst, dass die Leute haben ja Geld überwiesen, was nicht mehr da war, das ist der Tatbestand eines Betruges, so, oder einer Verschleppung, ne, so, das ist ein schwerer Straftatbestand. Da hätte ich für ins Gefängnis gehen können, ne, das wäre schon möglich gewesen. Jetzt war das mein Glück bestand aber darin, dass bei den ganzen Millionen letztendlich zur Strafanzeige nur 200.000 gekommen sind. Ne, also das war mein Glück, dass die Leute sie hatten kein weißes Geld mehr zur Verfügung gestellt, sie hatten Schwarzgeld zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie konnten gar keine Anzeige machen, ja. Die Millionen, die nachher entstanden sind, das hatte was mit den Grundstücken noch zu tun, der eigentliche Schaden, ne? Also wenn man den Schaden noch hoch beziffert von den Leuten, die uns Schwarzgeld gegeben hatten, damit sie Geld verdienen konnten, dann wäre das bei 12 Millionen gewesen. So, und dann sitzt du bei einem Richter, und ich war immer total fertig, weil für mich ist die Welt zusammengebrochen damals. Und dann sagte der Richter zu mir, Was, da haben Sie eine Verständnisfrage, ne? Wir haben das gelesen, Asperger und so weiter bei Ihnen. Und ich könnte mir vorstellen, Sie tun sich gerade schwer, dieses Muster erkennen. Und der kannte sich wohl auch so. Und dann sage ich, ja, sage ich, wissen Sie, ich tue mich deshalb schwer, weil ich habe nichts von diesen ganzen Sachen gemacht. Ich kapiere das nicht. Ich sage, ich komme aus einem Job, wo ich eine weiße Kleidung habe, ja. Und ich habe das Gefühl, ich habe keine weiße Kleidung mehr, sondern schwarze. Ja, so, also so befleckt sozusagen. Und dann sagt er, schauen Sie mal. Und da stand hinter ihm ein riesen Regal, 2 Meter hoch, ich glaube 1,20 breit, voll mit Akten. Und sagt er, wissen Sie, was das ist? Das ist Ihr Fall. Da habe ich ihn angeguckt, ich sage, wie, das ist mein Fall. Ja, alle Akten betreffen nur Ihren Fall. Sag ich, oh Gott. Ich sage, was steht denn da drin? Nee, sagt er, das ist super. Der ganze Aktenschrank ist nur positiv. Da steht überall drin, wir haben ja zig Leute, jeden Kunden haben die befragt und immer gesagt, der Herr Fassbender hat nichts getan, kann ich mir nicht vorstellen, also der ist in Ordnung, der macht dies, der macht jenes, der macht tralala. Dann habe ich ihn gefragt, sag ich, warum sitze ich dann hier? Ja, sagt er, dann hat er so einen schmalen Leitsordner rausgeholt, der auf seinem Schreibtisch lag. Ja. Dieser schmale Leitsordner, darum geht's eigentlich. Dann sagt er, wenn wir jetzt im amerikanischen Recht wären, und ich sehe diesen riesengroßen Aktenschrank mit positiven Dingen über den Fassbänder und habe diesen kleinen Leitsordner nur, wo ganz wenig, der war noch nicht mal voll, der Leitsordner, der kleine schmale. Da würde ich sagen, wir stellen das Verfahren ein. Sagt er, und im Umkehrschluss ist es so, als wenn Sie einen Bus gekidnappt haben mit 100 Passagieren drin. Und dann erschießen Sie einen. Und 99 Passagiere sagen, der hatte keine Chance, der musste den erschießen. Dann werden Sie in Amerika freigesprochen und in Deutschland werden Sie verurteilt. So, das ist der Grund, warum Sie hier sitzen. Und dann habe ich es verstanden. Und dann haben wir uns schnell geeinigt und mein Anwalt sagte dann, lass uns auf diese Einigung eingehen, die ist gut. So, und dann bin ich dann, musste nicht ins Gefängnis, Gott sei Dank, weil das hätte auch noch sein können, wenn wir uns vielleicht nicht geeinigt haben. Ich wurde dann zu 7 Monaten verurteilt, auf Bewährung auf 3 Jahre. Das heißt, du darfst in den 3 Jahren dir nichts mehr erlauben, noch nicht mal ein Strafprotokoll, also kein hier falsch parken und sowas, geht auch nicht, also kriegst du auch schon Ärger. Und der Richter sagte dann, Sie haben einen guten Anwalt und ich glaube auch, dass Sie sich in diesen 3 Jahren nicht zur Schulde kommen lassen. Und das Lustige ist jetzt, und jede Geschichte meines Lebens hat auch eine lustige Pointe, dass dieser Richter ist 3 Jahre später zu mir gekommen, nachdem ich aus der Bewährung war, und sagte dann, Herr Fassbender, können Sie sich noch erinnern? Er rief mich dann an und ich sagte, ja, also natürlich erinnere ich mich an Sie, logisch, ne? Dann sagte er, hätten Sie Lust, bei uns mal einen Vortrag zu halten über das, was Sie so alles erlebt haben? Wir fänden das sehr spannend. Und ich sage, boah, vor wem denn, ne? Ja, wir sind alles Richter. Ich sage, wie Richter? Ja, Richter, Staatsanwälte, da gibt's so eine Vereinigung, haben Sie bestimmt noch nicht gehört und so. Und wir würden Sie gern als Speaker engagieren, dass Sie uns da so Vorträge halten, ne? Weil wir finden das total spannend, weil es gibt ganz wenig Menschen, die da so durchkommen, was Sie erlebt haben. Und so, okay. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, über dieses Scheitern, wie das viele ja immer gerne nennen, ja, eben mal zu erzählen und zu berichten. Und das hat dann so eine schöne Komponente, ne, wo man sagt, also ich kenne den Richter heute noch, ne? Also wir telefonieren sogar regelmäßig mit diesem Richter. Der ist jetzt schon über 70 mittlerweile. Und der sagt immer, Herr Fassbender, ich bin so stolz, Sie kennenzulernen, weil Sie haben was geschafft, was kaum ein Unternehmer in dieser Republik geschafft hat. Sie sind nämlich nachher, bin ich ja dann in die Insolvenz rein, weil ich keinen Bock mehr hatte zu zahlen. Und auch das überleben nicht viele Unternehmen. Die halten das einfach nicht durch. Da bin ich überall durchgekommen. Und wenn ich nicht bereit gewesen wäre, mich dieser Spur und diesem Puren zu stellen, nämlich auch immer zu sagen, ich bin nun mal so, wie ich bin und ich kann das nicht verändern, weil die Umstände verändern sich ja. Ja, und das ist was ich vielen Kollegen und Kolleginnen vorwerfe, die den Leuten immer gerne sagen, Sarah, du musst nur die Umstände deines Lebens verändern, dann ändert sich dein ganzes Leben. Dann sage ich immer Bullshit. Wenn vom Finanzamt ein Schreiben kommt oder von der Staatsanwalt ein Schreiben kommt, dann kann ich die Umstände nicht mehr verändern. Ich muss nämlich drauf reagieren. Mhm. Und das ist nämlich der große Unterschied, wo man zwischen Aktionismus und Passivität, also Geduld, einfach mal unterscheiden lernen muss. Und das tun die wenigsten Menschen. Blinder Aktionismus hat uns in der Krise, hilft es niemandem. sondern du musst lernen, wo muss ich aktiv sein und wo muss ich passiv sein. Und dieses Passivsein, dieses Geduldige und dieses achtsam mit sich selber sein, das ist so verdammt schwer geworden für viele Menschen. Das ist auch das, was die meisten bei mir lernen wollen, nämlich wie lerne ich den Unterschied zwischen Aktivität und Passivität. Und das ist wirklich schwieriger geworden. Damals war es schon schwer, aber mittlerweile noch viel mehr.
Boah, absolut spannend. Ich muss sagen, ich bin total berührt gewesen, auch als du das erzählt hast. Also zum einen, dieser Richter, das ist so, ich finde, der hat die ganze Zeit deine Würde gesehen und deinen Wert. Und am Ende, als diese ganze Geschichte durch war, ist er irgendwie nochmal zu dir gekommen und hat sie dir, also ich finde irgendwie, hat dir signalisiert und ich sehe das immer noch und magst du nicht zu uns kommen. Und das finde ich so, so schön, auch für dich, gerade vor dem Hintergrund, wo du gesagt hast, ey, ich habe das da nicht verstanden, was da los war. Ich hatte das Gefühl, ich habe eigentlich, trage ich weiß und jetzt bin ich befleckt. Und da ist dieser Mensch, der aber die ganze Zeit hindurch, sage ich mal, deine Unversehrtheit gesehen hat, so. Absolut, und ja. Damit durchgetragen hat. Und das finde ich total schön. Dann finde ich es super spannend, dass du gesagt hast, es ist Bullshit. Man kann die Umstände nicht immer ändern, sondern oft ist es auch so, dass wir aufgefordert sind, beziehungsweise die Erfahrung hast du gemacht, dass du aufgefordert warst, auf diese Umstände zu reagieren. Und wie du das dann gemacht hast, das war entscheidend. Und jetzt hast du gerade einen Punkt aufgemacht, wo du sagtest, zu unterscheiden zwischen wann werde ich tätig und wann habe ich eigentlich Geduld und schau erst mal, mach mir ein Bild und werde dann erst, und für mich hat es sich so angehört, überlegt tätig. Und kannst du mir dazu ein bisschen was noch mehr erzählen, was da in dieser Zeit passiert ist, wie du das für dich erlernen konntest, oder war das etwas, was dir schon immer irgendwie intuitiv zu eigen gewesen ist?
Das sind zwei Sachen, die man da vielleicht mit reinnehmen könnte. Ich bin jemand, der zum Beispiel das Wort müsste überhaupt nicht mag, ne? Also wenn jemand zu mir sagt, du musst jetzt das machen, ne? Dann sage ich mal, Moment, ich muss überhaupt nichts, ne? Punkt eins. So, und wenn ich das Wort selber benutze, dann wirklich sehr, sehr selten, und sage das dann den Menschen auch, sag, ich muss jetzt leider mal dieses Wort müsste benutzen. Ja, sonst sage ich nämlich zu meinen Kunden immer, also sie dürfen das machen, sie könnten das machen, sie hätten die Möglichkeit, das zu machen. Das klingt auch schon mal ganz anders, ne? So, und dann gibt's eben einen Punkt bei dem, was ich alles eben gesagt habe, wo Menschen, die also ihre Emotionen leben, neigen dann in solchen Situationen, in Krisen, in eine sogenannte Scham zu verfallen. Sie schämen sich dieser Situation. Und Scham ist so das, für viele Menschen neben Ekel zum Beispiel und Ohnmacht so das Schlimmste, was ihnen passieren kann, weil man redet nicht drüber. Das gilt für Angst auch und für andere Sachen auch. So, und das Problem bei Scham ist nur, bei Scham geht's immer sofort um Schuld. Und die meisten, die Scham erleben, die haben ja gar nicht Schuld. Die schämen sich eigentlich für etwas und verbinden das sofort mit Schuld. Und das war bei mir genauso. Ich habe gedacht, ich bin ja schuld. Ich habe das ja zu verantworten. Ich habe mir den Schuh angezogen. Ich musste erst mal lernen, dass ich überhaupt nicht schuld bin, weil die Umstände waren es. Ich kann nichts für meine Geschäftspartner. Ja, ich habe Schuld und oder Verantwortung oder ich habe sie eingestellt. Ich habe ihr die Möglichkeiten gegeben, dass sie es machen konnte. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist aber Verantwortung. Das sind Entscheidungen, die getroffen worden sind. Aber es hat ja nichts mit Schuld in dem Sinne zu tun. Ich habe das ja nicht gemacht. Ich habe diese Tat nicht vollübt oder vollbracht. Ich habe die Gelder nicht entsorgt oder benutzt, sonst ging's mir, wäre es mir damals viel besser gegangen irgendwo. Und darum bin ich nicht schuld. Ich darf mich aber trotzdem schämen. Das nennt man dann gerne als Fremdschämen. Und Scham ist ja zum Beispiel auch etwas, da ist so ein bisschen versteckt das Wort Häme drin. Und diese Häme, das hat auch stark mit Neid zu tun. Und der Mensch, das ist vom Uransatz her, neigt dazu, diese Häme und diesen Neid sehr schnell aufkommen zu lassen. Ja, wer neidisch ist, schwört eigentlich einen Eid auf sich selber, dass er die Dinge gerne hätte, die der andere schon hat. Ist aber nicht in der Lage, weil er Neid lebt, das auch umzusetzen. Also ist Neid ein ganz schlechter Berater. Ja, bei Scham ist es genauso, da steckt so ein bisschen bei Scham so ein bisschen, also auch nicht nur die Häme drin, sondern auch so, man könnte auch sagen, es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass andere Menschen mir diese Scham aufdoktrinieren und ich sie so empfinden darf oder wird oder muss oder was auch immer halt. Das heißt, diese Scham ist eigentlich das Schlimmere oder der schlimmere Zustand als das, was in der Realität eigentlich da ist. Als Beispiel auch, wenn Menschen überfallen werden, dann schämen sie sich, dass sie überfallen worden sind. Vergewaltigung, sie schämen sich, dass das denen passiert ist und so weiter. Ich habe ja solche Leute bei mir auch in der Praxis sozusagen. Ne? Und das ist einfach, ich habe das ja früher nicht empfunden. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel ersten Mal in meinem Leben Scham erlebt und dachte so, boah, Alter, ist das ein Scheißgefühl, wenn du Scham hast und diese Schuld entwickelst. Und das war so eine der wenigen Emotionen, die ich noch nicht erlebt hatte. Die hatte ich letztes Jahr das erste Mal erlebt. Und darum sage ich den Leuten auch nur, wenn sie in Krisen stecken und so weiter, ja, das ist in Ordnung. 7 Tage schämen reicht. So, wenn ihr euch nach dem 7. Tag immer noch schämt, sucht euch ganz, ganz schnell Hilfe. Weil das ist so ein Break-Even, wo ich sage, da wird's kritisch. Ja, also du darfst heulen, du darfst verzweifelt sein, du darfst heulen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in den 7 Tagen, mach alles, was du willst, sei wütend, sonst irgendwas, aber nach dem 7. Tag sollst du nicht ruhen, sondern dann wird es Zeit, dass du aktiv wird und was dagegen tust. Ja, indem du anfängst, auch wieder die Dinge zu akzeptieren und das Ding von der Schuld erstmal trennst. Und dafür braucht man Unterstützung. Manche sagen Hilfe, ich sage Unterstützung. Support, finde ich, ist das englische Wort eigentlich viel schöner dafür. Und dann passt das auch und dann kommst du da auch raus. Und das Zweite ist, es gibt ja so diesen schönen Begriff der Resilienz, ne, wo wir alle immer gerne von reden, angeboren, nicht angeboren, erlernt, erworben, weiß der Kuckuck was. Der Mensch hat eine gewisse Resilienz in sich drin, jeder für sich. Der eine ist mehr ausgeprägt, der andere weniger ausgeprägt. Und Resilienz ist ja nichts anderes als eine Widerstandsfähigkeit gegen das Offensichtliche, sich zu wehren. Ja, oder da zu kämpfen, eben nicht da liegen zu bleiben, nicht aufzugeben, ja, oder wie ich das nenne, dran zu bleiben an etwas, was einem wichtig ist. Das ist Resilienz, mit meinen Worten mal erklärt. Und die habe ich, glaube ich, von Anfang an, wenn du als Kind und als Jugendlicher in der Schule und so weiter immer zu hören bekommen hast, du bist doof, du bist dumm, du kannst nichts, vergiss es, du bist zu blöd, du kannst ja noch nicht mal Rechtschreibung, du kannst keine Sprachen. Ja, was soll ein Kind denn da denken? Ne, wenn dann die Eltern auch noch daherkommen und sagen, oder der Vater zumindest herkommt und sagt, naja, der ist halt doof, der Junge, ja. Und auf der anderen Seite die Mutter vollkommen überfordert ist, weil sie nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, dann bleibt nur noch die Oma übrig und das war die Einzige, die immer gesagt hat, der Junge kann was, ihr versteht den noch nicht. So, und diese eine Person brauchst du im Leben. Eine einzige, nicht 6, wie man immer so sagt beim Netzwerken, ja. Eine einzige reicht, damit du die Kraft bekommst, dagegen anzukämpfen, damit du zu deinem, wie Paulo Coelho so schön sagt, zum Krieger des Lichts wirst. Das heißt, damit du dein eigener Krieger wirst, um dich zu verteidigen. Um aber auch frontal nach vorne zu gehen, um zu sagen, hey, das ist hier mein Gebiet und ich dulde nicht, dass du mein Gebiet verletzt. Das ist mein Leben, heißt das, nichts anderes, ja. Und ich habe auch gelernt, dadurch Menschen, die mir jahrelang sehr nahe standen, wenn die anfangen, auf einmal in meinem Leben nicht gut zu tun, dann trenne ich mich auch von denen. Weil ich habe mich weiterentwickelt, die aber dann nicht. Und ich bin ja nicht für deren Weiterentwicklung verantwortlich, wenn es Freunde sind, Bekannte sind. Und dann ist das manchmal schmerzhaft, das sage ich auch vielen meiner Kunden immer wieder. Ja, es gibt schmerzhafte Prozesse im Leben, aber wenn sie die behalten, wird es viel schlimmer. Dann ist das nämlich so, als wenn du auf dem Meer schwimmst und da gibt es ja diese Tonnen, die auf dem Meer auch sind, ja, und die kannst du mit Wasser füllen, damit die da so eine Art Schwimmerfunktion haben. Und wenn du jetzt im Meer dich fortbewegen willst und du bist nur an einer Tonne festgebunden, dann kommst du trotzdem ein bisschen vorwärts. Aber wenn du 4, 5 Tonnen hast, wo du dran gebunden bist, und dann kannst du nicht weit vorkommen im Schwimmen. sondern du wirst eigentlich immer mehr zurückgezogen oder sogar runtergezogen. Und so muss man sich das Leben manchmal vorstellen. Man muss diese Tonnen entfernen, damit man wieder schwimmen kann, damit man nach vorne kommt. Und das erzähle ich vielen Kunden, damit sie da auch wieder leben können, befreit leben können. Ja, und das merken wir jetzt in der Pandemie ganz stark. Das, was die Leute, es gibt ja dieses Prinzip von hinzu und von weg in der Psychologie und so weiter. Und die meisten Leute wollen momentan von weg, nämlich von der Angst. Ja, sie wollen weg von Angst. Wo wollen sie hin? Sicherheit. Wo wollen sie hin? Freiheit. Ja, was leben sie aber? Angst, Existenzangst, Druck haben sie. Und da hilft es wirklich, wenn man das akzeptiert, was ist, um neue Strategien zu entwickeln. Und da hilft dieses Dranbleiben an einem selber und Dranbleiben an seiner Idee, seiner Vision, die man hat, was auch immer das sein mag. Aber ich sag nochmal, die meisten Menschen glauben immer, es ist alles sehr einfach. Und ich sage dann immer, ja, es ist einfach, wenn man es sich einfach macht.
Was bedeutet das? Wie kann man es sich einfach machen? Und plus, mir ist gerade noch etwas eingefallen, als du das Beispiel mit den Bojen quasi auf dem Meer genannt hast, ja, die einen zurückhalten können. Es gibt ja auch dieses schöne Phänomen, dass man dann auch auf Bojen trifft, die einen nach vorne ziehen.
Ja, ja, natürlich. Das ist die Mentoren zum Beispiel, könnte man sagen, ne? So ein Gönner.
Ja.
Oder sowas, ne?
Ja.
Ja, die gibt's auch, die gab's ja auch in meinem Leben, ja.
Und auch, also da vielleicht, genau, deine Großmutter, glaube ich, die eine ganz, ganz große Rolle für dich in deinem Leben gespielt hat. Magst du da ein bisschen drauf eingehen, wie die das gemacht hat? Was hat die dir gegeben, dass sie, sage ich mal, auch deine Fähigkeit, diese Spurenwechsel gut zu manövrieren, gut durchzukommen? Was hat die da in dir gepflanzt, also quasi?
Man muss ja immer dazu sagen, dass es ja eine Zeit gab, wo eben die Emotionen noch nicht gelebt werden. Also ich habe ungefähr 40 Jahre meines Lebens keine Emotionen leben dürfen. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich war wütend für die Außenstehenden, also für meine Freunde, Bekannte und so weiter, Arbeitsplatz und so weiter, habe ich ja gelacht und sonst irgendwo. Aber ich habe es ja nie gespürt. Das heißt, ich habe verdammt gut geschauspielert, würde man sagen. So, das muss man wissen und verstehen. Und nach 40 Jahren durfte ich auf einmal Emotionen spüren oder durfte es auf einmal. Und dann bist du hungrig. Das ist wie 40 Jahre nicht hören und auf einmal hörst du was. Dann willst du alles hören. Ja, ob du dann AC/DC hörst oder Rammstein, ist scheißegal. Oder auch Florian Silbereisen. Du bist froh und dankbar, dass du hörst. So, und so habe ich natürlich die Emotionen ganz anders aufgesogen. Und als meine Großmutter noch lebte, war ja noch klein, ist ja relativ früh verstorben. Ich war 20, als ich schon gestorben ist. Die hat eben immer verstanden, die wusste, dass ich so gewisse Ruhe brauchte. Und ich bin dann nach der Schule, bin ich immer bei ihr vorbei. Also das war so ein Ritual, wenn meine Eltern waren arbeiten. Und dann bin ich rein und dann sagte die, na, wie war die Schule? So, geht so. Und ich habe sehr früh von meiner Großmutter immer einen Kaffee bekommen. Das heißt aber im Rheinland dann Muckefuck. Das ist so Karo-Kaffee,
ja, hieß das damals.
Kennst du das? Karo-Kaffee, ne? Es ist wie Kaffee, ist aber kein richtiger Kaffee, ne? So, und dann durfte ich den immer trinken, weil meine Großmutter hat ganz viel Kaffee getrunken. Und die ist ja Kriegsgeneration, meine Großmutter, also die ist 1914 geboren. Und dann hat die immer Schwarzbrot gegessen. Das ist so ein dunkles Brot, aber ganz dünn und ganz stark gepresst. Das ist so ein typisches rheinisches Brot. Und dazu hat die immer Rübenkraut drauf gemacht. Rübenkraut, so Rübensirup oder so ähnlich hieß es. Und und ich bekam immer Nutella drauf. Das war so mein Leibgericht. Nutella-Brot und Gurken dazu. Ich habe immer saure Gurken dazu gegessen. Und das stellte die hin und dann saß ich im Wohnzimmer an so einem kleinen Tisch und habe da ein bisschen Schulaufgaben gemacht. Und sie saß in der Küche, hat geraucht, Kaffee, also wie das die Zeit damals so war, sage ich mal vorsichtig, ja. Und die löst dann ihre Kreuzworträtsel und die kam nie rüber. Ich saß da, sie saß da, ich habe gearbeitet, ich habe meine Schulaufgaben gemacht und das war alles okay. Und dann kam Besuch, dann stand ich irgendwann auf und sagte, Oma, ich bin dann weg, ne? Ja, ja, bis morgen, ne, so. Wir haben nicht viel gesprochen, gar nicht viel gesprochen, das war auch nicht nötig. Manchmal war es sogar so, wenn Geburtstage waren und bei ihr war die Bude voll, ja, dann hat sie mich angeguckt, über den Tisch oder sonst irgendwas, wenn da so viele Gäste waren, 10, 20 Gäste oder sowas, ne? Und machte nur mit dem Kopf so zur Seite so eine Bewegung, ne? Komm, so ungefähr, ne? Dann sind wir beide aufgestanden, haben uns rausgeschlichen, sind spazieren gegangen, haben kein Wort miteinander gesprochen. Ganz wenig nur. Und dann kamen wir wieder und das erste, was die anderen sagten, kann er mal sagen, wo ihr gewesen seid. Ihr könnt doch nicht einfach, oh, Mutter, du hast Gäste, Oma, wo, das kannst du nicht machen, ne? Und dann guckte sie mich nur an, komm, wir gehen wieder. So, ja. Also, wir sind beides Menschen gewesen, die Ruhe brauchten, ne? So, die das genossen haben, die einfach das Beisammensein genossen haben.
Und ich wollte gerade sagen, das ist einfach eine Verbundenheit im Beisammensein, die überhaupt gar nicht, die braucht nichts Verbales. So.
Richtig, genau so. Und das war damals für mich genau richtig. Ne? Heute ist das ein bisschen anders, aber das war damals richtig. Oder meine Großmutter kam dann, mit 14 war das dann auch so, da haben wir ja dann die Schule verklagt, weil ich in Mathe eine 6 kriegen sollte und ich verstand nicht, warum. War total verzweifelt. Meine Aufgaben stimmten alle. Also die Lösungen stimmten immer, aber den Mathematiklehrern war der Weg nicht gut. Also sie haben den Weg nicht verstanden, den ich gegangen bin. Sie wollten, dass ich den Weg nehme, den sie gegangen sind, aber den fand ich scheiße, ne? Der war viel zu umständlich. Und dann sagte meine Großmutter, sie hat das dann verstanden, dann hat sie einen Anwalt besorgt und dann haben wir die Schule verklagt. Es gab zu einem Landgerichtsprozess in Köln, am Oberlandesgericht Köln, ich nie vergessen. Und dann musste ich da auch Aufgaben lösen während des Gerichtsprozesses und so weiter. Das war ein Kölner Richter, ne? Also ein bisschen kölscher Dialekt gesprochen. So. Und dann sagte der Richter nachher, also ich habe Recht bekommen, ich habe meine Schulnote bekommen, ja, meine 1. Und dann sagte der Richter im Urteilsverkündung, so meine Herren, ich habe keine Ahnung, wie der Junge das macht, ja, aber ich verstehe es. Ich kann das nachvollziehen. Wenn Sie das nicht verstehen, sollten Sie vielleicht mal eine Unterrichtsstunde mit dem Jungen machen, ja, weil der hat das richtig drauf, ne? Also so umständlich, wie Sie das hier machen, ja, da braucht er die Hälfte der Zeit und die Lösung stimmt auch, ne? Und wenn Sie das nicht verstehen, ja, das ist ja nun mal so, ne? Viele Wege früher nach Rom und nicht nur eine Weg, ne? So. Das war so die Urteilsbegründung.
Bam, bam, sage ich dazu nur.
Genau. Und ich musste auch mal lachen, weil mich hat der Richter immer erinnert an die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann, wo dieser Lehrer Bömmel ist, wo der dann vor den Schülern sagt, das ist eine Dampfmaschine, ne? Da kommt oben was rein, unten was raus und der Rest erzähle ich in Morgen. So. Das ist so der Feuerzangenbowle, für das noch kennen sollte, von Heinz Rühmann. Und das war meine Großmutter. Ne? Und wir sind dann raus und die Schule hat mich dann sofort verwiesen. Ich musste die Schule wechseln und so weiter. Dann kommst du in die neue Schule, hast gleich mal so einen Stempel und so weiter und weißt auch sofort, was Sachlage ist, ne? Logischerweise. Aber das war dann okay. Die Lehrer haben dann verstanden, okay, ich habe andere Wege. Das war das erste Mal, dass es okay war. Und so war es dann auch beim Medizinstudium zum Beispiel auch. Ich habe so gut wie nie ein Buch in der Hand gehabt, ne? Ich habe nie ein Buch in der Hand gehabt. Ich bin vom ersten Tag des Studiums, habe ich zwar dazugehört und so weiter und habe auch mit den Kommilitonen gesprochen, aber Bücher lesen, ich habe darin geblättert. Aber gelesen? Nee. Ich bin nachher in die Gerichtsmedizin gegangen und gesagt, kann ich bei euch so nebenbei ein bisschen arbeiten? Ich würde das gerne lieber live sehen, ne? Und dann sagten die, ja, wieso? Ich sage, ja, ich bin Asperger und ich das ist mir zu, diese Theorie ist mir zu doof. Ich muss sehen, wie die Lunge funktioniert. Ich muss das sehen. Ich will das verstehen, ja. Und dann sagten die, ist ja mal ein interessanter Ansatz. Komm, ne? Ja, so. Ich habe dann so fast ein Jahr lang zu Beginn meines Studiums sofort in der Gerichtsmedizin gearbeitet, bin dann auch nachher immer hingegangen. Und ich habe meine Prüfung alle bestanden, obwohl ich nie ein Buch wirklich gelesen habe. Nie.
Cool. Einfach durch die Praxis und weil du ja wirklich da gewesen bist, wo es passiert, quasi.
Genau. Also wenn es gibt so einen Spruch, ich kriege ihn gar nicht mehr ganz hin, die Lunge ist so groß wie 4 Fußballfelder, wenn du die Lungenbläschen nebeneinander legen würdest. Und nicht nur der Länge nach und Breite nach, sondern auch der Inhalt. Also so viele Lungenbläschen hast du, ne? Also ich glaube, so 4 Fußballfelder war das, glaube ich, groß. Oder 1 wäre auch schon riesig. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann habe ich die Lunge mal so sezieren dürfen, unter Mikroskop auch und so weiter. Dann habe ich das verstanden auf einmal. Und dann muss man aber auch die Komplexität, versteht man dann viel besser, wenn du zum Beispiel einen Patienten hast, der jetzt ein Lungenemphysem hat. Also das heißt Verklebung der Lungenbläschen, ne, wo der Sauerstoff drin ist. Dann musst du dir das vorstellen, wie viele, viele kleine Ballons, die sind alle verklebt. da kann ja keine Luft mehr reingehen. Und wenn welche reingeht, geht sie nicht mehr raus. Ja. Und dann verstehst du die Gefahr auch so einer Krankheit viel, viel schneller, fand ich immer. Und ich war dann derjenige, der dann mit den Kommilitonen zusammensaß, die erzählt mir irgendeine Theorie und da steht das in dem Buch drin. Ich sage, interessant, sag ich, aber du hast schon verstanden, dass das an der und der Stelle nicht funktioniert, weil das und das. Woher weißt du das denn? Naja, sag ich, ich habe das gesehen. So, also war nachher so der Trick, die Kommilitonen erzählt mir, weil im Buch stand, das habe ich verstanden. Und ich erzählte denen, wie die Praxis aussah. Und das war sozusagen der Deal. Und das hat es mir auch wirklich erleichtert nachher bei den ganzen Prüfungen, die du machst und so weiter, dass ich dann, wenn dann diese Theorie anstand und du musstest das vor einem Auditorium da erklären, dann hatte ich immer gewonnen. Und die Leute sagten immer, wieso weiß der Typ das? Der liest kein Buch, ja? Das spricht sich ja rum, ne? So, ne? Und dann fragst du den was und dann haut der die Dinger da raus. Und das ist etwas, wo ich auch damals gemerkt habe, ich habe eine sehr, sehr gute Intuition. Ich habe eine super Mustererkennung, wie das so heißt, in den Kreisen, also was Asperger anbelangt oder Autisten. Diese Mustererkennung, die hilft mir, mein Leben zu gestalten. Ja, und ich habe heute noch die Situation, dass ich manchmal auf den Bühnen, wenn ich wieder darf sozusagen, oder auch im Clubhouse, ja, dann haue ich da Sachen raus und dann gucke ich danach ganz schnell bei Google nach oder währenddessen mittlerweile, das kriegt ja keiner mit im Clubhouse, gucke ich schnell nach, was habe ich denn da gesagt, Mensch, oh Gott, hoffentlich war das richtig so ungefähr, ne? Und dann gucke ich nach und, ah ja, stimmt, okay, alles okay, passt, ne? So, ich erlebe es ganz, ganz, ganz selten, also einmal im Jahr vielleicht, wo ich merke, das stimmt nicht, guck nach und korrigierst dann aber auch. Und auch das, dann bist du wieder bei Spurwechsel, ist pur. Die Leute nehmen dir das ab. Das ist nämlich genau, wie das schöne Wort heißt, authentische, was die Leute mögen. Und die merken bei mir, dass das passt einfach, dass das ist stimmig. Der hat nicht nur Ahnung, der hat es auch noch erlebt. So, und dann kommen die Leute eher auf die Idee und sagen, okay, dem muss ich jetzt zuhören. So, weil ich bin niemand, der auf eine Bühne geht oder sowas und fängt eine Predigt an oder sowas. Ich hasse sowas. Also, ist überhaupt nicht mein Ding. Sondern ich nehme immer mein Publikum, was da sitzt normalerweise, jetzt hört mehr zu, was auch super ist im Clubhouse, ja. Nehme ich mit, entführe ich mit. Und die Sendeformate, die ich am Clubhouse mache momentan, erstens machen sie mir verdammt viel Spaß. Muss ich sagen, das ist einfach ein geiles Medium. Zweitens, du lernst Menschen kennen, so wie wir jetzt zum Beispiel. Wir hätten uns ja nie kennengelernt, wenn es Clubhouse nicht gegeben hätte, so ungefähr. Und drittens, du kommst mit den Leuten sofort in Dialog, was ich sonst nur habe, wenn ich auf der Bühne stehe. Ansonsten habe ich gar nicht die Möglichkeit, so schnell, so einfach in Dialog zu kommen. Und dann habe ich natürlich den vierten Vorteil, dadurch, dass ich seit Jahren mit den Astronauten mehr stimmlich arbeite, hatte ich schon ein bisschen Technik, ja, und auch Technik meine Stimme entsprechend. Und ich habe am Anfang gar nicht verstanden, warum im Clubhouse zum Beispiel Leute sagen, boah, ich höre dir einfach nur total gerne zu, deine Stimme und sonst irgendwas. Und ich dachte immer, was erzählen die Leute mir da? Was soll das denn, diese Honig hier schlecken und so? Ich habe das gar nicht ernst genommen, ne? Aber wenn du es auf einmal 10, 20 Mal hörst oder sowas, dann denkst du schon so, okay, also irgendwas muss jetzt mit der Stimme sein, ja? Oder wenn du jetzt Angebote von Radiostationen bekommst, ne? Für eine eigene Sendung, dann denkst du auch so, sag mal Leute, also könnt ihr nicht jemand anderen nehmen, weil die haben viel bessere Stimmen oder so. Und du kriegst dann von Radioleuten zu hören, nein, wir meinen schon dich und wir wollen genau die Stimme haben, so ungefähr. Ja, dann überlegst du auch mal und versuchst zu verhandeln. Und das ist eben auch nochmal ein Vorteil, dass die Stimme wirklich sehr viel Stimmung machen kann. Und wenn du das alles zusammenpackst, dann kannst du mit dem Spurwechsel, gehst du dann anders um. Also heute ist das für mich, was Spurwechsel anbelangt, bin ich sehr aufmerksam in meinem Leben, achte sehr drauf, also Achtsamkeit, Wahrnehmung und so weiter, mit ganz viel Demut und ganz viel Dankbarkeit seit Jahren schon. Und das alles zusammen lässt mich dann, was viele Situationen im Leben anbelangt, fast schon so gechillt sein wie die Astronauten. Und dann macht das auch mehr Spaß. Und das versuche ich aber auch den Leuten zu vermitteln, die zu mir kommen. Ne? Ob in der Gruppe oder alleine, spielt aber keine Rolle.
Da habe ich jetzt zwei Fragen. Zum einen würde ich gerne mehr darüber hören, wie du zu der Gründung der Space Coach Academy gekommen bist. Wir hatten ja vorhin quasi, ja, gut Zeit verbracht auch, als du quasi diese Krise kam und wie du es aus dieser Krise rausgeschafft hast. Und viele Jahre später hast du ja die Space Coach Academy gegründet. Das ist das eine, was mich interessiert. Also, wie ist es dahin gekommen? Wie sieht die Arbeit mit den Astronauten aus? Und das andere, du hast gerade noch mal gesagt, gerade auch was deine Spurenwechsel betrifft und wie du die angehst, dass und ganz am Anfang hast du es auch gesagt, das spielt so dieses in dich hineinhören, Achtsamkeit, aufmerksam sein, eine große Rolle. Und eine Frage, die mich in diesem Zusammenhang auch sehr beschäftigt, ist das Thema Spiritualität. Was du da in dem Zusammenhang auch mit verbindest, ob du etwas damit verbindest. Schon wieder so viele Fragen aufeinander, tut mir leid.
Ja, Gott sei Dank noch ein paar Sendungen, haben wir gesagt. Ja. Alles gut. Ich versuche es kürzer zu machen. Also ich habe die Space Coach Academy gegründet, weil einer meiner Mentees, also ich bin auch Mentor für viele Leute immer wieder, kam auch zu mir und sagte, ich habe da ein Angebot bekommen, Weltraumflüge zu verkaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine verrückte Idee, also wie soll das gehen? Ne? Ich meine, 2011 war das, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, aber wir machen uns jetzt den Spaß mal, wir fliegen da mal hin und gucken uns das an. Ne? Haben wir zwei Tickets gebucht, sind nach Amsterdam und so weiter. Und haben uns das angeguckt und die meinen das alle ernst. So. Und dann ganz kurz habe ich nur gesagt, okay, mach das ruhig, klingt irgendwie logisch, die sind in Ordnung anscheinend. Und ich habe dann so gefragt in die Runde, das waren Holländer, waren das, ich sage, wer macht denn bei euch die psychologische und medizinische Betreuung? Ja, niemand, wir verkaufen nur. Dann dachte ich so, boah, die sind ja aber crazy drauf, ne? Die wollen Leute ins All schicken, ne? Weltraumtouristen, und dann machen die dann nichts, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ne? Das war auch so die Mustererkennung in meinem Kopf, ging sofort los. Ne? Das ist unverschämt, ne? Nur zu verkaufen, und da kommt so mein Gerechtigkeitssinn hoch und so. Ja, und dann hat mich das nicht beschäftigt, auf dem Rückflug auch nicht, und damals noch in der Nähe von München gelebt, also in Richtung Österreich mehr gelebt. Und dann habe ich so zwei Tage bin ich damit schwanger gegangen, und ich sage, nee, das kann nicht sein. Habe recherchiert, was gibt's denn da so, machen das irgendwelche Leute, und dann irgendwie so Pseudosachen gefunden, aber nichts Richtiges, nichts Ganzes. Und ich in meiner sehr bescheidenen Art bin dann hergegangen und habe einfach mal so frech geguckt, was hat denn die NASA auf dem Level so, ne? Oder die ESA und die Russen und so. Und jetzt konnte ich da aber nicht gut Kyrillisch lesen, habe ich das gelassen, ne? Weil die waren nicht auf Englisch damals, die Seiten. Und dann dachte ich auch, guck mal, hier hat die NASA eine Telefonnummer. Ach, ruf doch mal an, mal gucken, was die so sagen. Ne? Hab die angerufen, ich sag, ja, mein Name ist bla bla blub und so. Wer kann mir da Auskunft geben? Ich hätte da Interesse dran. Ja, ich verbinde sie mal. Ne? Verbunden, ne? Ich denke, mal gucken, wer da jetzt kommt. Ne? Keine Ahnung. Ich sag, ja, das und das hätte ich ganz gern. Oh, da sind sie bei mir richtig. Ich bin der Leiter der medizinischen und psychologischen Abteilung. Ich denke, oh, okay. Also mein erster Gedanke, was ist das denn da? Und er sagt, ja, was wollen Sie denn wissen? Ich sag, ja, das und das ist mir jetzt passiert, und ich hatte jetzt überlegt, ob es da ein Programm für gibt oder ob man da was entwickeln könnte, weil ich hätte da ein paar Ideen zu. Ja, schießen Sie mal los, ne? Ach, warten Sie mal, ich gebe mir meine Skype-Nummer mal, ist das billiger, dann können wir uns auch sehen. Okay, ja, gut. Und aus diesem ersten Gespräch wurden 4 bis 5 Stunden. Aus dem ersten Gespräch. Jetzt, wenn ich das so erzähle, ne, auf den Bühnen und so, dann hast du zwei Reaktionen. Eine deutsche und eine internationale. Ja? Die internationale, bevor ich die deutsche sage, weil das ist sozusagen der Brüller. International heißt es dann immer mal, what a great idea, ne? Fucking idea. Where you come from und so, ne? Great man und so. Die rasten ja mal aus, ne? So. In Deutschland, ja, sagen Sie mal, was hat Sie denn getrieben, da einfach anzurufen? Sie können doch nicht einfach die NASA anrufen. Wo gibt's denn sowas? Und als ich das erste Mal diese Antwort bekam, ja, nachdem ich das erzählt habe, dachte ich so, sag mal, was bin ich denn für ein Film, ne? Was ist das denn für eine Antwort so ungefähr? Und mittlerweile sage ich aber nur noch, ach, wissen Sie, die haben eine Webseite und da steht eine Telefonnummer. Ich glaube, die wollen, dass das mal die anruft. Darum schreiben die das auch rein, ne? So. Und da fühlen sich ja viele mal auf den Schlips getreten. Da können sie nicht normal antworten. Ich sage ja, Entschuldigung, aber warum soll man eine Firma, die eine Telefonnummer hat, die öffentlich ist, warum soll man die nicht anrufen? Ja, es ist ja logisch so.
Ich glaube, das zeigt so diese vielen Schranken, die man sich selber setzt, diese vielen, vielen Schranken und vielen Begrenzungen, die man sich selber setzt, obwohl sie von außen gar nicht da sind, weil es stimmt. Wenn du sagst, da ist eine Telefonnummer, die ist offensichtlich da, damit man da anruft.
Ja,
dann ruft
ja auch,
man da halt an.
Du hast ja auch ein Handy mit einer Telefonnummer, ne? Und du fändest das, glaube ich, auch gut, wenn man dich anruft, ne? Anstatt zu sagen, warum habe ich eigentlich ein Handy, ne? Weiß ich gar nicht, ja. Mich ruft ja auch keiner an, so ungefähr. Ist Blödsinn.
Ja.
In Österreich gibt es einen tollen Ausdruck, den ich da auch gelernt habe, weil wenn ich die Geschichte in Österreich erzähle, dann reagieren die Österreicher immer, ist eh klar, ne? Bei uns heißt es immer so schön, Alex, scheiß dir nix, mach's.
Ja,
ja, so. Und das ist ja ein toller Glaubenssatz und man muss sich trauen.
Ja, absolut.
Langer Rede, kurzer Sinn, das war der Beginn. Am Ende des Gespräches sagte dann mir John Holland, so hieß er damals, der war damals Leiter, und der sagte dann zu mir, pass mal auf, Alex, du machst das jetzt, du machst dieses Konzept und dann sage ich dir jetzt schon, wir kaufen das. Ich sage, ja, aber du kannst da nichts kaufen, was du noch nicht kennst, John. Also wir waren anscheinend beim Du, ne, weil die Amerikaner kennen das ja nicht anders. Und dann sagte der, du, das, was du machst, haben wir nicht. Das wurde immer extern gemacht. Wenn du das jetzt machst, bringst du es auf ein Level, den wir brauchen. Also kaufen wir das. So. Und die Russen waren dann schneller, die waren, also haben uns zuallererst gekauft, dann haben die erst die Amerikaner gekauft und dann haben die Europäer gekauft, so in der Reihenfolge mal. Und dann kamen die Chinesen noch und die Inder und sonst irgendwas dazu. So, und lange Rede.
Die haben dieses Coaching-Konzept dann gekauft, was du entwickelt hast, quasi.
Genau, und die haben es eigentlich gekauft, obwohl sie gar nicht wussten, was es war. Das ist total krass gewesen. Also das ging so schnell. Ich habe irgendwann einen Anruf vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bekommen. Das sitzt ja in Köln und da sitzt auch die ESA auf diesem Gelände. Und das war dann von der ESA. Und die ESA sagt, wir laden Sie mal ein, kommen Sie bitte vorbei. Und das ist keine Bitte, das ist sozusagen ein Befehl. Ich sag, wie jetzt? Ja, sagt, das kann ja wohl nicht sein, dass Sie mit den Amerikanern einen russischen Vertrag abgeschlossen haben und mit der ESA nicht und Sie sind aus Deutschland, das geht ja gar nicht so ungefähr. Ja, sag ich, wenn ihr schlaft, dann kann ich ja nichts dafür, Entschuldigung. Ich sag, ich habe die ESA nicht vergessen, sag ich, aber ich bin bis jetzt nicht durchgekommen bei euch. Das ist so der Beginn gewesen allem und ich bin immer noch überrascht, was da so alles passiert und wie man da nach vorne kommt und wo wir mittlerweile stehen, war nie so geplant. Das konnte man, glaube ich, auch nicht planen, was das für eine Entwicklung genommen hat. Und wir sind noch lange nicht fertig. Es gibt einen super tollen Film als Tipp noch für die Zuhörer. Schaut euch mal den Film Interstellar an. Das ist ein sehr guter Film, wo man sehr viel über die Möglichkeiten von Zeit auch lernt, wie die funktionieren könnten. Die sind sehr nah an der Astrophysik dran und so weiter. Und ein weiterer guter Film, wo man einfach sieht, wie die Arbeit eines Space Coaches eigentlich funktioniert, ist der Film Ad Astra mit Brad Pitt. Der kam jetzt vor 2 Jahren raus. Interstellar ist, glaube ich, von 2014, 15, soweit ich das noch weiß. Und beide Filme kann ich nur empfehlen. Der eine wegen diesen nicht Zeitreisen, sondern der erklärt, wie Zeit funktionieren könnte im All und warum es da Unterschiede gibt. Und der andere ist eben, bei Ad Astra sieht man sehr schön, weil wir waren daran, also nicht, wir haben da nicht mitgespielt, aber wir haben, wie heißt das schön, beraten zur Seite. Ne? Also wir haben sehr viel Input reingegeben an den Regisseur und so weiter. Und wir hatten gehofft, dass der ein oder andere von uns vielleicht eine kleine Nebenrolle bekommt, einfach so, um den psychologischen Aspekt dazu, aber das ist leider nicht der Fall gewesen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht und man sieht sehr schön, wo es hingehen wird. Ne? Also was auch der Job des Space Coaches in Zukunft sein wird.
Alex, gibt's eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die dir aber selber gerade auf der Seele brennt, die du gerne noch beantworten würdest?
Ach, ich weiß nicht, ob es eine Frage ist. Vielleicht ist es ein Statement. Ich wünsche mir immer noch, dass die Menschen, die sich bei mir melden, das ist immer noch so ein Wunsch. Also es wird schon viel gemacht, aber ich würde mir noch mehr in der Masse wünschen oder in der Mehrheit wünschen, dass, wenn Leute Interesse haben, mit mir zu arbeiten, dass sie auch mit mir verhandeln. Ich finde das immer sehr schade, weil ich habe manchmal Menschen, auch viele Menschen, die anrufen und mir eigentlich nur mitteilen, dass sie sich das nicht leisten können. so, weil sie meine Preise gesehen haben. Und dann denke ich immer, ja, aber du hast nur die Preise gelesen, du hast dir gar keine Gedanken gemacht, was da drunter steht. Da steht nämlich, wenn du nicht mit mir verhandelt hast, weißt du nicht, was du gewinnen hättest können. Ja. Und darunter steht dann auch, verhandeln bedeutet respektvoller Umgang und achten dessen, was der andere für eine Lebensleistung schon hat. Weil man kauft ja nicht mich als Person, sondern du kaufst mich ja ein, weil ich auch schon eine Lebenserfahrung habe, eine bestimmte Berufserfahrung habe und weil ich eben sehr guter Fragensteller bin. Ich bin ja kein Ratgeber, ich bin ein Fragensteller, damit du selber deine Antworten findest. Und die locker ich, die löse ich bei dir. Und die Antworten, die du gibst, da unterstütze ich dich dann, dass du sie so einsetzen kannst, umsetzen kannst, dass sie in dein Leben integriert werden können, damit du dann das Leben leben kannst, was du dir schon immer vorgestellt hast oder immer gewünscht hast, was auch immer halt. So, und da wünsche ich mir wirklich, dass die Leute einfach ein bisschen mutiger sind, ne? Ich glaube, das findest du auch so, ne? Wenn man es so hört, glaube ich, dann macht das auch Hoffnung, einfach mal zu reden miteinander.
Ja, absolut. Und, also absolut. Die Erfahrung habe ich mit dir ja jetzt auch einfach gemacht, ne? Also
genau.
Zum einen irgendwie Grenze aus dem Kopf weg und erstmal in Kontakt treten und dann schauen. Also man braucht ein bisschen Vertrauen, glaube ich, einfach ein bisschen Selbstvertrauen, das dann zu machen. Und du beißt nicht.
Nein, ich lebe es auch im Clubhouse immer, ne? Wenn ich den Leuten da so bei Instagram was schicke und schreibe dann rein, sie können hier einen kostenfreien Termin buchen, 18 Minuten mit mir reden, ne? Weil wir sind ja erwachsen so ungefähr, darum 18 Minuten. Dann schreiben die immer zurück, man kann das ja wirklich kostenfrei buchen, sie haben ja wirklich kein Geld dafür verlangt oder du hast wirklich kein Geld verlangt. Nee, sag ich, habe ich doch reingeschrieben. Soll ich dann was reinschreiben, was nicht stimmt? Und dann kommt dann wieder, naja, aber die anderen, die das machen, die wollen immer gleich Kohle haben, so ungefähr. Und dann sage ich immer, naja, gut, sag ich, aber ich habe ja nicht als die anderen geschrieben, ich habe ja als ich geschrieben. Und es ist doch eigentlich sehr positiv dann, wenn sie diese Erfahrung machen, weil dann wird es ja auch anders für die anderen vielleicht werden, ne? So, und von daher bin ich da immer überrascht, dass die Leute überrascht sind, dass es so einfach geht, mit mir in Kontakt zu treten. Oder wie jetzt bei uns und ich habe jetzt im Clubhouse auch durch Clubhouse 3 Firmen gewinnen können, die denen ich jetzt sozusagen als Mentor zur Verfügung stehe, wo es eine andere Art von Arrangement gibt und ich unterstütze und so. Und die sagten dann auch, also hätte ich nie gedacht, dass wir sie als Mentor kriegen und so, ne? Und dann sage ich, ja, aber warum nicht? Ich sage, wenn ihr eine gute Idee habt und ihr mich begeistern könnt dafür, dann ist das in Ordnung.
Ich danke dir, lieber Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
Gerne.
Und es hat mir ganz viel Freude gemacht und ich wünsche dir ganz viele Menschen, die sich an dich wenden und die dich begeistern und dieses sich gegenseitig unterstützen und nach vorne bringen, das wünsche ich dir sehr.
Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank und danke, dass ihr da alle zugehört habt und folgt diesem Podcast Spurwechsel.
Yay. Danke.